Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, der Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält, mit einer Abschlussfolge über einen Exkurs. Wir sind unterwegs gewesen bei Bewegung und haben uns gefragt, was bringt Leute in einer Bewegung zusammen? Wie funktioniert dort Identifikation und wie trifft man da eigentlich Entscheidungen? In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was noch offen geblieben ist. Und zwar vor allem, was mir offen geblieben ist. Denn ich bin derjenige, der hier die Frage stellt. Mein Name ist Andreas Hermwille und die Person, die mit uns über Bewegung spricht, ist Stefan Kühl. Und ich will an einer Stelle ansetzen, die wir mehrfach hatten, und zwar, auf die ich immer noch nicht ganz gekauft bin. Und das ist die Idee, dass Bewegung auch einfach für sich selbst als Adresse funktionieren. Dass es einfach reicht, dass man als Mitglieder sich selbst mit dem identifiziert, was die Bewegung möchte und es einfach nur einen selbstreferenziellen Rahmen braucht. Denn dann frage ich mich, wie funktioniert zum Beispiel dann Szene, wie funktioniert Subkultur, wie funktioniert Gemeinschaft, wenn Bewegung auch einfach nur für sich selbst genug ist?
Ja, also für sich selbst genug ist natürlich jetzt eine sehr defensive Formulierung. Also man muss ja erstmal davon ausgehen, alle sozialen Gebilde bewegen sich in einer Umwelt, auf die sie in irgendeiner Form ja auch reagieren müssen. Also nehmen Sie Familie als soziales System, die würde ja auch erstmal sagen, erstmal ist sie primär auf die Familie bezogen. Nichtsdestotrotz gibt es irgendwie andere Familien, es gibt die Schule, es gibt Jugendämter, es gibt Großeltern, die in irgendeiner Form natürlich auch als Umwelt der Familie eine Rolle spielen. Oder denken Sie irgendwie an Freundesgruppen? Gibt es immer Beschreibungen jetzt aus der Gruppensoziologie, die dann von der inneren Umwelt der Gruppe spricht, die relevant ist? Also nur die Mitglieder selbst sind aufeinander bezogen und die äußere Umwelt ist vergleichsweise unwichtig. Das stimmt sicherlich auch, also einen starken Innenbezug. Aber nichtsdestotrotz haben natürlich auch Freundesgruppen Umwelten, auf die sie reagieren. Und bei Bewegung ist es natürlich ganz genauso, auch die hat Umwelten. Das heißt, mit all dem, was sie macht, geht sie erstmal davon aus, dass sie auch dabei beobachtet wird. Aber die Idee zu sagen, dass man nicht quasi das Adressieren von Dritten als Bestimmungsmerkmal von Bewegungen nimmt, bedeutet eben auch anzuerkennen, dass es andere Stabilisierungsmechanismen gibt. Also man braucht nicht den Protest unbedingt, um als Bewegung sich zu stabilisieren. Man braucht nicht die Reaktion eines Dritten, um letztlich dann als Bewegung eine Identität auszubilden, sondern wir können uns in dem Moment, wo wir Bewegung über Werte bestimmen, eben auch ein Gebilde vorstellen, wo der Wert als identifikationsstiftendes Element für die Anhänger selbst ausreichend ist und eben nicht unbedingt durch Protestanliegen untermauert werden muss. Und damit kriege ich dann eben religiöse Bewegung, damit kriege ich dann Bewegung im Sport oder auch im Wirtschaftsbereich, vielleicht teilweise auch im Erziehungsbereich, in den Bewegungsbegriff mit hineingezogen.
Dann ist aber die Frage, was ist jetzt das stabilisierende Element? Denn wir haben auch eigentlich festgehalten, dass Bewegungen gar nicht stabil sind.
Ja, also dahinter steckt sicherlich eine systemtheoretische Grundannahme, nämlich, dass man in sozialen Beziehungen darauf angewiesen ist, Erwartungen auszubilden und wiederum andere auf diese eigenen Erwartungsformen reagieren. Also Alter-Ego-Beziehungen, die darüber überhaupt nur stabilisiert werden können, dass eben beide nicht jedes Mal neu anfangen, Erwartungen aufzubauen, sondern bestimmte Muster dafür existieren, wie diese gegenseitige Erwartung oder Erwartungserwartung eben strukturiert ist. Und das heißt, immer wenn wir über soziale Gebilde reden, und dabei ist es egal, ob wir über Organisationen, über Gruppen, Familien oder eben auch Bewegung sprechen, müssen wir diese Form der Erwartungsbildung uns näher anschauen. Und bei Bewegung wäre mein Plädoyer eben zu sagen, dass wir uns angucken müssen, wie in aller Abstraktheit Wertformulierungen dazu einen Beitrag leisten können, dass sich verschiedene Anhänger in irgendeiner Form zusammenkommen können und sich als Teil eines sozialen Gebildes verstehen. Also es möglich ist, sich gegenseitig darüber zu stabilisieren, dass man sich als zugehörig oder Anhänger eines bestimmten Wertes begreift. Deswegen ist dieser Begriff der Stabilisierung bei aller Vergänglichkeit von Bewegung wichtig, weil man sich eben anschauen muss, wie gegenseitige Erwartungsbildung in Bewegung stattfindet. Und da wäre eben mein Plädoyer zu sagen, dass anders als bei Organisationen, wo es eben vorrangig über Formalität stattfindet, bei Bewegung über diese Werteformulierung in ihrer ganzen Abstraktheit stattfindet.
Mhm. Wir nehmen mal als Beispiel für eine Richtung, wo ich jetzt eine Abgrenzung, glaube ich, gerade interessant finde. Skaterinnen und Skater in einer betonierten Innenstadt, die sowas haben. Die haben eine Art von, also die haben erstmal, die haben stabilisierte Interaktion quasi, die kennen einander. Jetzt ist die Frage, haben die Werte oder haben die Interessen? Und vielleicht können wir darauf nochmal gucken, was definiert für sie den Unterschied? Also, wann hat man Werte und wann verfolgt man gemeinsame Interessen? Sind nicht auch, und was ist größer? Wahrscheinlich ist der Wert das Größte und Interesse kommt runter.
Genau, also Interessen würde ich erstmal davon ausgehen, ist das Merkmal, was sich sowohl in Szenen als auch in Bewegung stattfinden lässt. Und dann müsste man sich eben anschauen, unter welchen Bedingungen innerhalb von Szenen sich Wertekataloge ausbilden. Und ich bin jetzt kein Experte für die Skater-Szene, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Werteausbildung vergleichsweise gering ist. Natürlich gibt es irgendwie sowas wie ein Ethos, es gibt sowas wie informale Regeln, wie man sich in diesem Skaterpark zu verhalten hat. Es gibt bestimmte Markierungsmerkmale über Kleidung oder über das Board selbst, was eine wichtige Rolle spielt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über Werte dann zu einer Bewegung entwickelt, ist vergleichsweise gering. Es ist interessanter bei den Aktivitäten, die zum Beispiel einer stärkeren Kriminalisierung unterliegen. Also denken Sie an die Spreer-Szene, wo natürlich in irgendeiner Form immer damit gerechnet wird, dass man beim illegalen Sprehen erwischt wird und dementsprechend ja auch die eigene Handlung legitimiert werden muss. Also man kann nicht darauf verweisen und sagen, das ist die reine Freude daran, irgendwo was hinzusprehen, sondern es muss in irgendeiner Form gerechtfertigt werden. Und dann bilden sich eben Werte aus, also sowas wie Kunstfreiheit oder Darstellung der eigenen Persönlichkeit oder eine bestimmte Vorstellung davon, wie Städte zu sein haben. Dann kann sich sowas wie ein Wertekatalog ausbilden, sodass dann aus einer Szene auch eine Bewegung werden kann.
Da kommen wir wieder zur Umwelt, nicht wahr? Das funktioniert ja nur durch einen kritischen Bezug, den man zur Umwelt aufbaut.
Ja, jedenfalls spielt das in dem Fall eine ganz wichtige Rolle, dass die Abgrenzung zu der Umwelt, auch der Konflikt mit anderen Segmenten der Umwelt extrem wichtig ist, um Werte auszubilden und dann eben auch eine entsprechende Anhängerschaft in Bezug auf diese Werte auszubilden.
Wir hatten in der vergangenen Folge bereits angesprochen, dass es für Organisationen interessant sein kann, quasi im Umfeld von Bewegung stattzufinden. Da ging es ganz besonders um Kommerzialisierung und dass man dadurch Gewinn, auch tatsächlich wirtschaftlichen Gewinn hat, wenn sich Leute so stark mit einer Organisation oder ihren Zielen identifizieren, dass sich das quasi in den Handlungen niederschlägt. Was davon ist interessant für Organisationen mitzunehmen? Kann man einen Bausatz nennen? Wie kriege ich zu meiner Organisation eine ergänzende Bewegung? Am besten keine Protestbewegung.
Das ist eher ungünstig. Ja, also ich finde die Frage absolut naheliegend bei einem Podcast, der ganz formale Wahnsinn heißt und sich auf Organisation ausrichtet. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Aspekte, weswegen das Thema für Organisationen unmittelbar relevant ist. Das erste Thema ist, oder der erste Aspekt ist, dass Bewegung in eigentlich allen Komponenten fast das Gegenteil zu sein scheint von Organisationen. Also eben statt klaren Zwecken und klaren Zielen haben sie Werte, statt bezahlten Mitgliedern haben sie Anhänger. Und mit der Ausbildung von Hierarchien haben sie enorme Probleme, sondern müssen stattdessen auf Führung setzen. Und da kriegt man erstmal den Eindruck, dass das für Organisationen faszinierend ist, weil sie sich ja fragen müssen, wie könnten wir so einen Zustand einer Bewegung erreichen? Und zwar ja nicht nur in Bezug auf die Kunden oder in Bezug auf die Personen, die wir versuchen zu adressieren, also Parteien jetzt in Bezug auf Wähler, sondern auch in Bezug auf die eigenen Mitglieder. Also wie kann man aus Mitgliedern Anhängern machen? Wie können wir unsere Hierarchien so abbauen, dass es alleine über Führung funktionieren kann? Wie können wir Zwecke so in Werte umwandeln, dass sie eine starke Identitätsstiftung und Motivationskraft in die Organisation rein haben?
Ohne, also dass man dabei halt Geschwindigkeit verliert, nicht wahr?
Ja, ohne, dass man Geschwindigkeit verliert. Und dann, klar, kann man aus der Bewegungsforschung ganz deutlich sagen, okay, leuchtet ein, dass ihr da gewisse Leidenschaften entwickelt. Aber schaut euch mal die Bewegung selbst an. Die können sich nur auf Dauer stellen, indem sie letztlich Verorganisierungsprozesse durchlaufen. Also insofern ist Bewegung interessant für Personen, die sich mit Organisationen auseinandersetzen, weil sie so eine Art Wunschbild darstellen, ja, und gleichzeitig man dann aber in den Bewegungen erkennen kann, dass diese Strukturform wiederum sehr viele Probleme mit sich bringen kann. Also man könnte es fast ironisch sagen, könnte sagen, das ist der ganz nicht formale Wahnsinn, der herrscht. Also der Wahnsinn dadurch, der dadurch entsteht, dass die Bewegung nicht in der Lage ist, die entsprechenden Formalisierungsmechanismen auszubilden. Diese unendlichen Diskussionen, wie man bestimmte Sachen machen kann, die Schwierigkeiten, Personen auf eine bestimmte Linie einzuschwenken, enorme Schwierigkeiten, Konflikte innerhalb der Bewegung zu regulieren. All das sind Effekte, die unter anderem dadurch entstehen, dass eben der Formalisierungsgrad von Bewegungen extrem, extrem schwach ist. Und deswegen ist das für Leute, die sich mit Organisationen beschäftigen, finde ich der spannende Kontrastfall. Und der zweite Grund ist ganz simpel, deswegen, weil natürlich Organisationen in ganz, ganz vielen Situationen immer auf Bewegung reagieren müssen. Und zwar nicht nur im Bereich des Politischen, sondern denken Sie an Kirchen, die auf bestimmte Reformationsbewegungen reagieren müssen oder alternative Religionen reagieren müssen. Denken Sie an die Frage von Wirtschaftsunternehmen, die nicht nur von politischen Bewegungen unter Druck gesetzt werden, sondern auch Leute, die über Bewegung versuchen, andere Organisationsformen reinzubringen. Denken Sie an Profivereine, die auf Fanbewegung reagieren müssen. Also es gibt an dieser Kontaktstelle von Organisation zu Bewegung sicherlich sehr viel Klärungsbedarf, der notwendig ist, damit diese beiden sozialen Gebilde überhaupt irgendwie sinnvoll aufeinander reagieren können.
Wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass man sich komplett gegen sie verteidigen und verschließen will, dann, ich hatte gerade eben den Gedanken, dann hat man ja eine Chance in Bewegung, nämlich für die Begeisterung kann man sie ja tatsächlich ganz gut gebrauchen, nicht wahr? Also nicht in der kompletten, also es wird nie funktionieren, eine Organisation komplett als Bewegung zu bauen, denn dafür funktioniert, also das Definieren von Zielen und das Denken über lange Distanzen funktioniert dann nicht. Aber wenn es um Umsetzen kurzer Ziele geht, um Projekte gewissermaßen, dann ist eigentlich doch dieser aktivierende Moment und das ist eine Art von Begeisterung gibt auch eigentlich was Brauchbares und Spannendes, wo man sich eigentlich als Organisation gut dranhängen kann, um das zu nutzen, was eine Bewegung gibt.
Ja, also kann man sicherlich sagen, man könnte zum Beispiel argumentieren, in dem Moment, wo ich als soziales Gebilde nicht in der Lage bin, Mitglieder zu bezahlen, kann ein Bewegungscharakter insofern hilfreich sein, als dass es mir gelingt, Anhänger zu generieren, die durch den Wert alleine mobilisiert werden. Also es gibt bestimmte Phasen, in denen Bewegungen für Gebilde, die sich sonst als Organisation aufbauen würden, eine Attraktion haben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu entsprechenden Spannungen kommt. Also denken Sie an den NSDAP. In der Phase, in der sie noch nicht an der Macht gewesen ist, da hat sie sich als Bewegungspartei verstanden und dementsprechend auch bestimmte Mobilisierungselemente genutzt. Es war eine Art Zwitter zwischen Bewegung und Organisation, die man beobachten konnte. Oder es war eine Organisation, die sehr bewegungsnah strukturiert gewesen ist. Und in dem Moment, wo sie dann an die Macht gekommen ist, gab es enorme Verwerfung zwischen denjenigen, die gesagt haben, naja, wir wollen nach wie vor vorrangig einen Bewegungscharakter aufrechterhalten und denjenigen, die gesagt haben, übrigens, wir sind jetzt gerade an der Macht, wir müssen dafür sorgen, dass das Staatsgebilde entsprechend unserer Ideologie funktioniert und dementsprechend müssen wir das und das einziehen. Also die Konflikte, die innerhalb der NSDAP zum Beispiel zwischen so einem SS-Flügel und der SA entstanden sind, ist genau an dieser Frage längst gelaufen. Oder schauen Sie sich an den in Anführungszeichen Reifungsprozess der Grünen, also was nichts anderes ist als ein Verorganisierungsprozess, der natürlich maßgeblich damit zusammenhängt, dass in dem Moment, wo man in der außerparlamentarischen Opposition ist, ganz anders agieren kann, auch ganz anders seine Mitglieder oder seine Anhänger einbinden kann, als in dem Moment, wo man in Regierungsbeteiligung reingerufen wird. Also insofern gibt es schon Phasen, wo ein Bewegungscharakter interessant sein kann, Aber es gibt eben auch Momente, wo man merkt, wie hochgradig dysfunktional Bewegungsnähe ist und man natürlich irgendwie immer noch auf der Schauseite so tun kann, als wenn man eine Bewegung ist, aber faktisch die Organisation ganz anders strukturiert ist.
Ich hatte gerade noch einen Fall, den ich gerade noch gerne beschreiben will, und zwar, das funktioniert für New York-Bewegung, glaube ich, ähnlich, und zwar mit Blick auf Ausbildung von Gesichtern einer Bewegung. Also wenn man eine sehr große Organisation hat und da bilden sich über Führungseffekte außen, also die Außengesichter einer dieser Bewegung aus, die quasi für eine moderne Form von Arbeit stehen, und die Organisation schmückt sich eigentlich gerne damit, dass man sehr New York-freundlich eingestellt ist, aber sie muss auch dann damit umgehen, wer einfach nur über dynamische Effekte und nicht über Hierarchie plötzlich zur Spitze geworden ist und ohne dass man irgendwie mit Form von formaler Eingriffsmöglichkeit dasteht, sind plötzlich Leute wichtig geworden, die man vielleicht gar nicht haben wollte.
Ja, genau. Also das ist quasi in dem Moment, wo es Sprecherrollen gibt, die durch die formale Position in der Organisation nicht abgesichert sind, ist das auf der einen Seite natürlich ganz interessant, weil man zum Beispiel irgendwie eine Expertin hat, die immer angefragt wird, obwohl sie gar nicht Vorstandsvorsitzende ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verselbstständigungseffekte dieser Person, die dann nur begrenzt eingefangen werden können. Und es gibt den Effekt, dass die natürlich die außerorganisatorische Reputation, Prominenz übersetzen können in organisatorischen Einfluss, der für diejenigen, die formal auf bestimmte Positionen gesetzt worden sind, auch als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ja.
Wir sprechen ja vor allem darüber, weil Bewegung jetzt gerade für Sie quasi ein Forschungsfeld sind, das interessant ist.
Sie müssen das anders formulieren. Sie müssen sagen, wir sprechen deswegen über Bewegung, weil man Organisation oder den Kontrastfall Bewegung gar nicht verstehen kann. Dann klingt das weniger nach meinem eigenen Forschungsinteresse, sondern eher danach, dass man als Organisationssoziologin oder Organisationssoziologe notwendigerweise die Kontrastfälle Bewegung, Freundesgruppen und Kleinfamilie mitbegreifen muss. Aber okay, natürlich ist sicherlich ein Grund, dass ich versuche im Moment den Bewegungsbegriff systemtheoretisch zu klären, ja.
Ich wollte auf den Punkt hinaus, dass wir jetzt quasi...
Man versucht, sie aus dem Konzept zu bringen.
Funktioniert ganz fantastisch.
Funktioniert, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Ich lasse das auch an dieser Stelle einfach dann von Ihnen so drin. Aber worauf ich hinaus will, ist, was sind denn jetzt so quasi die interessanten Stränge, wo noch Fragen gewissermaßen offen sind? Also was ist die, sozusagen eine Forschungsorientierung, wenn Sie jetzt auf Bewegung schauen? Wo will man jetzt hin? Oder Sie?
Ja, also ich glaube jedenfalls, dass in dem Moment, wo man den Bewegungsbegriff weiterzieht, also nicht über das Protestmotiv, sondern über Werte bestimmt, dass es einmal Forschungsperspektiven in Bezug auf Vergleiche gibt. Also wir kriegen vermutlich einen neuen Zugriff auf solche Phänomene wie Human Relations oder New Work, vielleicht auch auf bestimmte Management-Moden, wenn man Bewegungscharakter im Wirtschaftssystem ins Auge fasst. Wir kriegen vielleicht bestimmte Phänomene in Erziehungssystemen besser begriffen. Wenn man sich anschaut, wie kommen bestimmte pädagogische Ideen in Schulen oder in Universitäten, können wir uns anschauen, inwiefern Bewegung dabei eine Rolle spielen. Oder wir können Vergleichsmöglichkeiten im Bereich von Religion oder von Sport finden. Wir kriegen eine Vergleichsperspektive hin, die sicherlich in den Bewegungsforschungen der letzten 20, 30 Jahre nicht eine besonders wichtige Rolle gespielt hat. Das Zweite, was ich interessant finde, ist das Verhältnis von Bewegung und Organisation. Also und zwar nicht, dass ich das als Kontrastfälle gegenüberstelle, sondern dass ich die Bewegung von Bewegung zu Organisation und von Organisation zu Bewegung mir näher anschaue. Also was ist ganz klar, also spätestens seit Robert Michels, also vor 100 Jahren, wenn wir an die Oligarchisierungsthesen, Verorganisierungsthesen von ihm denken, dann wissen wir, dass es bei Bewegung Organisierungseffekte gibt, die man beobachten kann, wo man sich anschauen muss, was passiert denn eigentlich in dem Moment. Aber wir kennen eben auch diese umgekehrte Seite der, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken würde, Verbewegung?
Dynamisierung vielleicht?
Ja, Dynamisierung, davon träumt jede Organisation, aber Bewegungswerdung von Organisationen. Das ist vergleichsweise wenig untersucht. Wäre sicherlich interessant zu gucken, ob es zum Beispiel Organisationen gibt, die selbst ihren Formalisierungsgrad zurücknehmen, um Bewegung ähnlicher zu werden. Da haben wir bisher vergleichsweise wenig Forschung dazu. Und der dritte Forschungsstrang, der interessant ist, ist die Frage der Bedeutung von persönlichen Beziehungen. Also inwiefern gibt es bestimmte persönliche Verdichtungen, die ganz wichtig sind, um Bewegung am Laufen zu halten. Welche Rolle spielen Freundeskreise innerhalb von Bewegung? Das ist ein dritter Forschungsstrang, den ich unmittelbar relevant finde, der zwar schon inzwischen ganz gut beforscht ist, aber eben immer noch mit einer Unterbestimmung von Freundschaft oder vom Gruppenbegriff hantieren muss.
Spannende Felder, wo ich gespannt bin, mehr davon zu hören. Und wir haben einen Podcast, wir können, sobald dazu etwas Neues entsteht, hier davon berichten. Ich persönlich fand unseren Exkurs in Bewegung sehr spannend, denn manchmal ist dieses, ich glaube, das ist ja, also wie Sie es ja eigentlich gerade benannt haben, diesen Kontrast zu bilden, dieses Bewegungen sind all das, was Organisation nicht ist, macht erst nochmal klarer quasi, wie man Organisation verstehen kann, weil man auch weiß, man bekommt nicht, was Bewegungen haben, wenn man gleichzeitig Organisation bleiben will. Und mindestens dafür war unsere Strecke hoffentlich spannend. In dem Sinne, Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.